Herzlich willkommen zu Angelesen, das Buchjournal des ZMSBW. Heute stellen wir das Buch von Agilolf Kesselring, die Nordatlantische Allianz und Finnland 1949 bis 1961 vor. Es erschien im Jahr 2009 im Oldenburg Verlag. Inhalt: Die Studie des NATO-Historikers Agilolf Kesselring befasst sich mit dem Verhältnis der NATO gegenüber Finnland im Kalten Krieg. Sie beschreibt einerseits die schwierige Lage des nordischen Landes, das sich dem politischen Zangengriff der UdSSR ausgesetzt sah. Andererseits hat Agilolf Kesselring die Maßnahmen untersucht, welche die NATO Ende der 1950er Jahre ergriff, um Finnland schrittweise aus dieser Zwangslage zu lösen. Im Ergebnis wurde Finnland schließlich erfolgreich zu einem neutralen Pufferstaat zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt an der Nordflanke des westlichen Bündnisses. Das Verhältnis Finnlands zur Sowjetunion. Finnland ist der nordöstlichste skandinavische Staat in Europa. Von seiner Fläche her umfasst das Land ein Gebiet von der Größe Deutschlands. Jedoch verfügt es lediglich über eine Bevölkerung von rund 5 Millionen Einwohnern. Damit kann Finnland geopolitisch eher als kleines Land betrachtet werden. Die politische Haltung und Stellung Finnlands im Kalten Krieg muss man vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs betrachten. Im Winter des Jahres 1940 führte Finnland einen erbitterten Abwehrkrieg gegen weit überlegene sowjetische Invasoren. Trotzdem konnte sich das Land erfolgreich gegen eine Besetzung seines Staatsgebiets wehren. Allerdings musste die junge Republik wirtschaftlich und strategisch bedeutsame Gebiete wie Karelien an die UdSSR abtreten. Im Folgejahr 1941 begann Finnland daher an der Seite des Deutschen Reiches mit dem sogenannten Fortsetzungskrieg gegen die Sowjetunion. Ziel war es, zumindest ehemalige finnische Gebiete wieder zurückzugewinnen. Indes kämpfte Finnland formal nicht als Verbündeter des nationalsozialistischen Deutschlands. Auch distanzierte sich die finnische Regierung von den weltanschaulichen Zielen Adolf Hitlers. Dementsprechend geriet Finnland auch nicht in einen Kriegszustand mit den westlichen Alliierten, den USA und Großbritannien. Nach der Niederlage der deutschen Wehrmacht auf ihrem Ostfeldzug im Jahr 1944 drohten sowjetische Truppen nicht nur deutsches, sondern auch finnisches Territorium zu besetzen. Um ihre Unabhängigkeit zu bewahren, beendeten die Finnen ihre Waffenbrüderschaft mit dem Deutschen Reich und akzeptierten die harten Friedensbedingungen Moskaus. Dadurch bewahrte Finnland seine Selbstständigkeit. Auch blieb dem Land das Schicksal der sowjetischen Satellitenstaaten Ungarn und Rumänien erspart. Letztere hatten ebenfalls an deutscher Seite gekämpft. Die Finnen hingegen konnten ihr westliches Demokratiemodell und das System der freien Marktwirtschaft behalten. Nichtsdestoweniger befand sich das Land fortan innerhalb der sowjetischen Einflusssphäre. Die Rote Armee errichtete auf der finnischen Halbinsel Porkkala nahe der Hauptstadt Helsinki eine Militärbasis. Damit einhergehend musste die finnische Regierung mit erheblichen Einflussnahmen des Kremls auf ihre Innen-, Außen- und Wirtschaftspolitik rechnen. In der sogenannten Nachtfrostkrise im Jahr 1958 gelang es Moskau, die sozialdemokratische Regierung Finnlands mit politischen und wirtschaftlichen Druckmitteln zum Rücktritt zu zwingen. Aus sowjetischer Sicht hatte Helsinki einen zu westlich orientierten Kurs eingeschlagen. Mit diesem Ereignis wurde deutlich, dass Finnland in seiner politischen Handlungsfähigkeit in erheblichem Maße auf das Wohlwollen der UdSSR angewiesen war. Finnlands politische Stellung aus Sicht des Westens und der NATO. Die Nordatlantische Allianz betrachtete den skandinavischen Raum Anfang der 1950er Jahre wie folgt. Dänemark und Norwegen bildeten zusammen die Nordflanke des Atlantischen Bündnisses. Schweden galt als neutraler, aber westlich ausgerichteter Staat. Finnland hingegen besaß aus Sicht der NATO eine Sonderrolle. Grundsätzlich genossen die Finnen zwar den Ruf, ein nordisches Volk zu sein, das sich zu den westlichen Grundwerten der Freiheit und Unabhängigkeit bekannte. Auch hatten die Finnen im Winterkrieg von 1940 ihr Staatsgebiet wie David gegen Goliath tapfer gegen die Rote Armee verteidigt. Nach westlicher Bewertung konnten sie daher ideologisch keinesfalls dem Ostblock zugerechnet werden. Jedoch war Finnland nach dem Willen Moskaus ein indirekter Bestandteil der sowjetischen Sicherheitsarchitektur. Die NATO zweifelte nicht daran, dass das bevölkerungsschwache Land sowohl innen- als auch außenpolitisch große Rücksicht auf sowjetische Interessen nehmen musste. Nach britischer Bewertung war Finnland ein nicht kommunistischer, nicht unterworfener, aber dennoch vom Wohlwollen der UdSSR abhängiger Staat. Dementsprechend rechneten die Verteidigungsplaner der NATO im Falle einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Ost und West mit einer finnischen Neutralität, die jedoch nach außen hin sowjetfreundliche Züge tragen würde. Lediglich in einem Szenario der unmittelbaren Verletzung finnischer Hoheitsrechte durch sowjetische Truppen hielt die NATO es für wahrscheinlich, dass Finnland auf Seiten des Westens in den Krieg eintreten würde. Indes war man sich in den Planungsstäben der Allianz darüber einig, dass die schwachen finnischen Streitkräfte ihr Staatsgebiet nicht lange würden verteidigen können. Das Nordatlantische Bündnis deckte sich hier in seiner Bewertung über Finnlands außenpolitische Stellung mit der Selbstwahrnehmung der finnischen Regierung. Finnland war zwar kein Vasall der Sowjetunion im Warschauer Pakt. Somit trugen die Finnen auch keine unmittelbaren militärischen Verpflichtungen gegenüber Moskau. Jedoch verfügte Finnland auch nicht über den gleichen Freiheitsstatus wie die prowestlichen Staaten Schweden, Österreich oder die Schweiz. Vielmehr befand sich die Regierung in Helsinki in einer Art von vertraglich erzwungener Freundschaft mit der UdSSR. Die Existenz der sowjetischen Militärbasis bei Porkkala auf finnischem Territorium unterstrich diese Tatsache mehr als deutlich. Folglich war sich der Westen in den 1950er Jahren darüber bewusst, dass er Finnland nicht mit den üblichen Mechanismen des amerikanischen Containment, der Eindämmung des kommunistischen Einflusses, umwerben konnte. US-Wirtschaftshilfen und Krediten sowie der Attraktivität eines Beitritts zur NATO. Zu groß schien die Gefahr, dass Moskau in einem solchen Fall versuchen würde, Finnland durch wirtschaftliche oder politisch-militärische Erpressung gänzlich vom Westen abzuschotten. Nicht zuletzt musste Finnland der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg Reparationen entrichten, die seine Wirtschaftskraft nahezu überstiegen. Anders als heute war das Land in den 1950er Jahren ein wirtschaftsschwacher Staat, der dringend auf den Warenaustausch mit der UdSSR angewiesen war. Der Sturz der finnischen Regierung im Jahr 1958 hatte dem Westen die sowjetischen Fähigkeiten der Einflussnahme auf Finnlands innere Angelegenheiten deutlich vor Augen geführt. Die Strategie der NATO gegenüber Finnland. Welche Bedeutung besaß Finnland überhaupt für den Westen und die NATO? Die Nordatlantische Allianz betrachtete das Land in den 1950er Jahren in erster Linie durch die Brille des Kalten Krieges. Als geografischer und kultureller Teil Skandinaviens stand Finnland im engen Verbund mit Schweden, Norwegen und Dänemark. Daher fürchteten die führenden Mitgliedstaaten der NATO, dass Moskau Finnland dahingehend instrumentalisieren und versuchen könnte, das Atlantische Bündnis an seiner norwegisch-dänischen Nordflanke aufzuweichen. Die sowjetische Politik einer scheinbar großzügigen, friedlichen Koexistenz gegenüber dem Nachbarstaat Finnland zielte offenkundig darauf ab, Norwegen und Dänemark vor Augen zu führen, dass deren Mitgliedschaft in der NATO überflüssig und für deren nationale Zielsetzungen abträglich sei. Moskau verstand es, die beiden nordischen NATO-Mitglieder sowohl mit Charmoffensiven als auch mit Drohungen erfolgreich unter Druck zu setzen. Insbesondere die Rückgabe des sowjetischen Militärstützpunktes Porkkala an Finnland im Jahr 1955 war unter anderem als Signal an Dänemark und Norwegen gedacht, die scheinbar friedlichen Absichten Moskaus gegenüber den nordischen Staaten zu unterstreichen. Gleichzeitig warnte Moskau die norwegische Regierung, US-Streitkräfte oder nukleare Waffensysteme auf seinem Territorium zu stationieren. Nach Aussage des Kremls liefe dies ansonsten der friedlichen Koexistenz zwischen Skandinavien und der Sowjetunion zuwider. Diese Vorstöße bargen für die NATO eine erhebliche Gefahr. Der Kreml schien darauf abzuzielen, hier einen Keil in die Geschlossenheit der nordatlantischen Mitglieder zu treiben. Die führenden Bündnismitglieder der NATO, allen voran die USA, erkannten schnell, dass Finnland für das Verhältnis aller skandinavischen Staaten zur UdSSR eine Schlüsselrolle spielte. Dementsprechend durfte die Allianz aus ihrer Sicht Finnland nicht einfach den Fängen Moskaus überlassen. Vielmehr waren sich die NATO-Mitglieder darüber einig, dass den sowjetischen politischen Offensiven auf subtile Weise begegnet werden müsse. Einerseits sollte den eigenen nordischen Flankenmitgliedern, die kollektive Verteidigungsfähigkeit der Allianz militärisch glaubhaft demonstriert werden. Hierzu im Vergleich unser Beitrag in Angelesen zur Allied Mobile Force. Das westliche Bündnis beabsichtigte zu diesem Zweck ein neues NATO-Hauptquartier für den Ostseebereich, das sogenannte Allied Command Baltic Approaches, mit Sitz in Dänemark einzurichten. Andererseits musste aber auch Finnland geschickt und mit behutsamen Mitteln dem sowjetischen Einfluss entzogen werden. Das Land sollte parallel zu den bündnisinternen Maßnahmen schrittweise an den Westen gebunden werden. Die Atlantische Allianz nutzte dabei eine Schwachstelle der sowjetischen Finnlandpolitik. Wenngleich Moskau politischen und psychologischen Druck auf die Regierung in Helsinki ausüben konnte, blieb der Sowjetunion das militärische Mittel zur glaubhaften Durchsetzung ihrer Ziele versagt. Anders als der Satellitenstaat Ungarn oder auch die DDR, war Finnland kein Mitglied des Warschauer Vertrages. Einen gewaltsamen Einmarsch sowjetischer Truppen in Finnland hätte der Westen zwar militärisch nicht verhindern können. Das eigentliche sowjetische Ziel, die skandinavische Nordflanke der NATO politisch aufzuweichen, hätte Moskau aber mit einem solchen Schritt verfehlt. Die Botschaft der friedlichen Koexistenz der UdSSR gegenüber Skandinavien hätte sich in einem solchen Fall als trojanisches Pferd entpuppt. Norwegen und Dänemark hätten sich angesichts der Bedrohung umgehend fester an die NATO gebunden und vermutlich die sofortige Stationierung atomarer US-Streitkräfte auf ihrem Boden zugelassen. Die Sowjetunion hätte dann Finnland zwar besetzt, die NATO aber nach innen gestärkt. Einer vergleichbaren Situation steht Europa heute, im Jahr 2022, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine gegenüber. Statt jedoch das Vertrauen der neutralen Staaten Finnland und Schweden in die friedliche Koexistenz gegenüber ihrem großen östlichen Nachbarn Russland zu stärken, hat das heutige russische Regime mit seiner Politik beide Staaten unmittelbar in die Hände der NATO getrieben. Zurück zur historischen Situation. Die NATO setzte Ende der 1950er Jahre mit einer neuen Strategie an, der die UdSSR langfristig nichts Gleichwertiges entgegensetzen konnte. Die Strategie des sogenannten Long Pull, des langen Tauziehens um Finnland, verfolgte das Ziel, das Land über den europäischen Weg Schritt für Schritt dem Zugriff Moskaus zu entziehen. Bis Mitte der 1950er Jahre war der finnische Markt vom Warenaustausch und dem Handel mit der Sowjetunion abhängig gewesen. Gleichzeitig hatte die finnische Wirtschaft unter den hohen sowjetischen Reparationsforderungen gelitten. Die hohe Arbeitslosigkeit im Lande hatte die finnischen Kommunisten auch zur zweitstärksten politischen Kraft gemacht. Helsinki hatte daher auf sowjetischen Druck hin die Annahme westlicher Finanzhilfen aus dem amerikanischen Marshallplan verweigert. Anfang der 1960er Jahre sah die Lage aber anders aus. Der politische Druck der Sowjetunion auf Skandinavien hatte angesichts der Entwicklungen in Mitteleuropa nachgelassen. Mit dem Bau der Berliner Mauer wandte sich Moskau primär dem Hauptschauplatz des Kalten Krieges in Deutschland zu. Solange Helsinki sich nicht der NATO, sondern lediglich Europa annäherte, sah Moskau keinen Anlass, Finnland in seiner Außenpolitik weiterhin zu beschränken. Folglich begannen die Europäer, ohne Beteiligung der USA, Finnland wirtschaftlich zu stärken. Helsinki erhielt mit der FIN-EFTA, dem eigens geschaffenen finnisch-europäischen Freihandelsabkommen, die Möglichkeit, zollfrei am europäischen Handel teilhaben zu können. Dadurch konnte das Land seine Abhängigkeit vom sowjetischen Exportmarkt stückweise verringern. Zwar agierte Finnland vorsichtig und verlagerte seinen Außenhandel in der Folgezeit niemals vollständig auf den Westen, sondern betrieb weiterhin zu gleichen Teilen den Warenaustausch mit der UdSSR. Trotzdem hatte der Westen, langfristig betrachtet, einen Punktsieg erzielt. Helsinki entglitt in den folgenden Jahren schrittweise dem sowjetischen Zugriff und stabilisierte seine politisch-ökonomische Stellung als neutraler Staat zwischen den Blöcken. Auch verloren die finnischen Kommunisten durch den Wohlstandszuwachs zunehmend an Stimmen in der Bevölkerung. Finnland entwickelte sich schließlich zum neutralen Pufferstaat zwischen der UdSSR und den nordischen NATO-Mitgliedern Dänemark und Norwegen. Deren Sicherheitsempfinden und Vertrauen in die Nordatlantische Allianz wurde dadurch wiederum gestärkt. Fazit: Das Verhältnis Finnlands zur NATO heute. Nach dem Ende des Kalten Krieges Anfang der 1990er Jahre behielt Finnland rund 30 Jahre lang seine Politik der Neutralität und friedlichen Koexistenz gegenüber der Russischen Föderation bei. Diese Balance war geprägt von einer kulturellen Bindung an den Westen bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf russische Belange und Sicherheitsinteressen. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Frühjahr 2022 hat Moskau aus finnischer Sicht jedoch fundamentale völkerrechtliche Prinzipien der territorialen Unverletzlichkeit fremder Staatsgebiete verletzt. Finnland wie auch Schweden fühlen sich seit diesem Zeitpunkt subjektiv von Russland bedroht. Beide Staaten haben daher ihre jahrzehntelange Tradition politischer Neutralität und Koexistenz gegenüber Russland wie auch gegenüber dem Westen aufgegeben und sich weltpolitisch neu positioniert. Mit ihrem Antrag auf Beitritt zur NATO haben Finnland und Schweden einen Schritt vollzogen, den während des Kalten Krieges niemand für realistisch gehalten hätte. Dies unterstreicht die hohe Attraktivität der NATO bis heute. Anders als in den 50er Jahren ist Finnland heute ein wohlhabendes, wirtschaftsstarkes Land. Auch verfügt Finnland über wehrfähige Streitkräfte, die mit modernen Waffensystemen westlicher Bauart ausgestattet sind. Moskau besitzt daher gegenüber Helsinki kein politisches Druckmittel mehr, den finnischen Eintritt in die NATO zu verhindern. Das war angelesen, das Buchjournal des ZMSBW. Heute zum Buch von Agilolf Kesselring, Die NATO und Finnland 1949 bis 1961 im Oldenburg Verlag. Text Stefan Maximilian Brenner, gelesen von Stefan Maximilian Brenner.